Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Fotolaberei. Heute mit dem Thema Fotografieren mit dem Smartphone. Geht das überhaupt? Ich bin Lorenzo und bei mir sind noch Tristan und Markus.
Ja, hallo auch von mir. Wir haben heute ein schönes, spannendes Thema für euch und wollen uns die Frage stellen, wird Fotolab Fulda ab heute nur noch mit Smartphones arbeiten und fotografieren?
Ja.
Definitiv. Und genau das möchten wir heute in der Folge anhand von einer kleinen Diskussion und einem kleinen offenen Gespräch mit euch klären. Dazu wäre es natürlich spannend zu wissen, wie kam es überhaupt zur Smartphone-Fotografie, wie sie heute ist? Wo sind die Anfänge? Wie ist das Ganze entstanden? Was war so das erste Handy vielleicht mit der ersten richtigen Kamera?
Sind wir wieder bei der kleinen Geschichtsstunde am Anfang.
Genau.
Aber diesmal bin ich nicht der Lektor,
sondern der Tristan. Herr Tristan, genau. Und ja, wenn wir dann am Ende angekommen sind, gibt es ein kleines Fazit von uns und die Frage wird sich beantworten. Aber ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung immer in die Kommentare schreiben, gerne bei Apple Podcasts, auch auf Insta oder als persönliche Nachricht, was ihr denn von dem Thema haltet. Wir wollen erstmal gucken, wo überhaupt die Anfänge der Smartphone-Fotografie sind. Und das Ganze hatte seinen Ursprung 1999 in Japan und zwar mit dem ersten fotografischen, fotofähigen Handy, dem Toshiba Kames oder Kamese, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, mit 0,1 Megapixeln Auflösung, was natürlich im Vergleich zu heutigen
sehr viel ist.
Technik sehr, sehr viel ist, genau.
Hat man da überhaupt was gesehen?
Das ist eine gute Frage.
Also
vielleicht so die Konturen so ein bisschen und
ja,
so ein bisschen
das wäre interessant für die Community dann mal rauszusuchen, wer tatsächlich überhaupt was auf diesen Bildern erkennen kann. Wir hatten ja in der ersten Folge, glaube ich, das erste Foto überhaupt mal besprochen.
Da habe ich ja schon völlig Schwarze getroffen.
Ich würde tendieren, dass es besser ist.
Dafür bei Instagram ein Highlight einrichten, wo ihr dann zu den aktuellen Podcast-Folgen immer euch die Bilder auch anschauen könnt. Ist ja nämlich immer so die Sache, über Bilder zu reden, über Farben zu sprechen.
Machen wir einfach mal ein kleines Quiz, was sie meinen würden, mit 0,1 Megapixel zu erkennen. Okay.
Ja, richtig, genau. Da hat das Ganze angefangen für uns Europäer. Hatte sozusagen Samsung das erste Handy hergestellt, was eine Kamera eingebaut hat, was Fotos aufnehmen konnte. Das Ganze in meinem Geburtsjahr, und zwar 2000, mit der Jahrtausendwende, kam das Samsung SCH V200 auf den Markt, was dann sage und schreibe 0,35 Megapixel aufweisen konnte und ganze 20 Bilder speichern konnte. Also im Prinzip eigentlich eine kurze Fotolab-Session hier oben und dann ist der Speicher schon voll mit Videos, mit Fotos, nicht mal mit Videos. Videos konnte das Ganze nämlich noch gar nicht. Das ging erst mit dem Sharp GX30 los und zwar ganze 45 Sekunden. Also im Prinzip 2-3 Stories für Insta und dann ist der Speicher voll.
Da muss man sich aber echt vorher Gedanken machen und ein Drehbuch schreiben, weil ich glaube, wenn man
das ist richtig,
so filmen würde, wie wir unsere Stories machen oder generell erstmal 4 Minuten laufen lassen, bis wir überhaupt wissen, was wir tun. Das wird eng.
Das wird wirklich eng, ja. Und dann muss man sich mal vorstellen, wo wir heute angelangt sind. Mit Sensoren und Auflösungen von bis zu 100 Megapixeln, mit sonstigem technischen Schnickschnack, den wir heute besprechen möchten mit euch. Und einfach Wahnsinn, was so in den letzten 20 Jahren, wir sind jetzt im Jahr 2022, passiert ist. Und wie rasant die Technik sich erweitert und verbessert hat.
Genau, und deswegen stellt sich ja auch die Frage, ob wir bald arbeitslos sind, weil jeder
entweder
mit dem Smartphone Fotos machen kann.
Oder ob wir alle auf Smartphones umsteigen.
Genau, falls ihr in einer Woche auf eBay Kleinanzeigen unsere Kameras seht, dann wisst ihr genau Bescheid, das hat sich mit Ja beantwortet. Smartphones werden unsere Kameras ersetzen.
Bevor wir aber in die Diskussion gehen, möchten wir einfach nochmal kurz definieren, wenn wir von Smartphones reden, dann meinen wir natürlich die Kameras, die in den Handys integriert sind. Und wenn wir Kamera sagen, meinen wir die Kameras, mit denen wir arbeiten, also DSLR-Kameras, spiegellose Kameras, also wirklich das, was man sich auch ursprünglich unter einer Kamera vorstellt.
Was zum Mitnehmen so für diejenigen Zuhörer, die überhaupt keine Vorstellung haben, von dem wir reden, diese komischen Kasten, wo, wenn man auf Auslösen klickt, oben so ein kleines Licht hochklappt und dann so einen lustigen Blitz und so weitermacht.
Ja, mit dem Licht.
Ja, selbstverständlich. Dann Thema Smartphone, ja, nein. Was spricht dafür, was spricht dagegen, oder?
Ja, genau.
Okay.
Da haben wir ein bisschen frei raus aus der Seele.
Mir würde jetzt erstmal grundsätzlich einfallen, ganz getreu diesem wunderschönen Zitat, dass man immer wieder, und ich weiß, ihr beide wisst ganz genau, was jetzt für ein Zitat kommt,
ich mir auch.
Die beste Kamera ist ja schließlich die, die man immer mit dabei hat. Und es gibt, glaube ich, keinen besseren kein besseres Argument dafür oder für das Smartphone als eben genau dieses Zitat, weil wir es ja immer mit dabei haben.
Ja, das völlig stimmt. Richtig. Wir sind ja mittlerweile eine Gesellschaft, die ja eigentlich ohne Handy gar nicht mehr kann. Jeder hat ein Handy und die meisten haben auch ein Handy, das Fotos aufnehmen kann, Videos aufnehmen kann. Und dadurch, was du jetzt auch gerade schon gesagt hast, kristallisiert sich dieser Aspekt heraus. Du brauchst keinen riesen Rucksack, keinen Millionen Einzelteile an Equipment, sondern du brauchst einfach nur dein Handy, was du in deine Hosentasche steckst, was vielleicht gerade mal 200, 300 Gramm wiegt, im Gegensatz zu einem 15 Kilo Rucksack, so in dem Sinne, dass du zusätzlich noch zu deiner eigentlichen Tasche mitnehmen musst.
Ja.
Aber ja, das ist so ein Punkt, was wahrscheinlich für viele ein Vorteil ist, eben das einfache Mitnehmen und das Handling damit. Also steckst in die Hosentasche, kannst damit jederzeit Fotos machen.
Passt. Ja, und vor allen Dingen ja keine bewusste Entscheidung, wie jetzt für die Kamera, wenn ich rausgehe, nehme ich die mit, um Fotos zu machen, sondern viele nehmen das Smartphone noch nicht mal mit der Intention mit, okay, ich kann damit ein gutes Bild machen oder ein passables Bild, sondern ich will halt Musik hören beim Laufen.
Ja.
So, und dann
oh, schöner Sonnenuntergang.
Genau, ein schöner Sonnenuntergang, zack, Smartphone genommen und Foto gemacht. Ja, das ist natürlich ein sehr starkes Argument, aber wir können auf der anderen Seite natürlich auch dazu sagen, das Smartphone schränkt zumindest nach aktuellen Entwicklungen immer noch sehr ein, was die fotografische Freiheit angeht. Also wir brauchen nur mal so Thema entfesseltes Blitzen oder sowas aufzugreifen. Klar, da gibt's auch so ein paar lustige Spielereien aus Fernost, habe ich mir mal angeguckt. Das ist mehr schlecht als recht, aber es geht natürlich auch mit dem Smartphone. Aber wenn wir ehrlich sind, so möchten wir aktuell noch nicht arbeiten. Und bis wir wahrscheinlich dahin kommen, dass wir mit dem Smartphone auch wirklich so gut entfesselt blitzen können, wie wir es jetzt mit unseren Kameras machen, da vergeht tatsächlich bestimmt noch mal ein bisschen Zeit. Und der Blitz im Smartphone direkt, ja, ist ganz gut als Taschenlampe, aber dann hört es auch auf,
weil würde die
Fotos
benutzen, ja.
Genau sehen tatsächlich mit Blitz eigentlich meistens noch viel schrecklicher aus. Also dann nehmt lieber irgendwie, keine Ahnung, ein anderes Licht oder so, aber da wollen wir jetzt auch noch gar nicht drüber reden. Dazu haben wir nämlich tatsächlich noch eine separate Folge geplant,
genau.
Zum Thema Tipps mit dem Smartphone oder generell Tipps zur Smartphone-Fotografie. Das kommt noch, aber wir wollen jetzt erstmal bei der ursprünglichen Thematik bleiben, was denn dafür und dagegen spricht.
Ja, völlig richtig. Du hast bei den technischen Sachen hast du ja schon was sehr Interessantes genannt, das entfesselte Blitzen. Auch was für uns ein sehr großer Punkt ist, warum wir aktuell noch sagen, oder ja, ich spreche jetzt mal für uns alle, warum wir aktuell sagen würden, nein, Smartphones sind für uns noch kein Ersatz für unsere eigentlichen Kameras, sind natürlich das RAW-Format der Kameras, die ja nochmal ganz, ganz viele Möglichkeiten bieten, wirklich ins Detail einzugehen in dieses Bild und das, die Metadaten eben so anzupassen und zu bearbeiten, wie man es haben möchte, was ja bei komprimierten Bildern etwas schwieriger wird. Und der dadurch entstehende Qualitätsloss. Ich meine, du hast ja auch schon gesagt, dass es immer ein paar Drittanbieter-Apps oder Möglichkeiten gibt, das Ganze auch herzustellen, aber so intern integriert in Smartphones wie in Kameras ist es eben nicht. Und deswegen, das spielt ja für die Fotografie gerade eine große Rolle, das RAW-Format, was wir dann ja in sämtliche Apps einspeisen können und dort bearbeiten können. Das ist ein sehr großer Punkt auch für uns. Ja.
Ja, das ist schon wichtig, tatsächlich jetzt für uns als professionelle Editoren dann auch, weil wir natürlich aus dem Bild möglichst viel rausholen. Klar, wir können das Argument wieder anführen, der Otto-Normalverbraucher freut sich darüber, dass er sich nicht damit auseinandersetzen muss und das Bild noch irgendwie bearbeitet. Tatsächlich haben wir jetzt, also hast du angesprochen, klar, die Entwicklung ist bei weitem noch nicht da, aber gerade in den letzten Jahren, fand ich, konnte man relativ gut bei den großen Tech-Konzernen eigentlich beobachten, dass sie immer mehr in diesen Pro-Modus hineingehen, entweder Pro-Kamerasysteme bauen oder Pro-Funktionen, Pro-RAW und was weiß ich, dass immer mehr versucht wird, auf die individuellen Wünsche von Fotografen auch einzugehen, weil man merkt, aha, da ist ein Markt praktisch dafür da. Also viele, viele Fotografen würden sich klar freuen, wenn sie ein passables oder ein wirklich gutes Foto aus einem Smartphone rauskriegen, ohne eben jedes Mal diese zig Kilos mitzuschleppen. Und ja, wenn man sich anschaut, was da in den letzten Jahren so auch alles an Formaten veröffentlicht wurde, die praktisch mehr Bildinformationen bündeln, ich meine, man braucht sich nur die Lightroom-App beispielsweise runterladen, mit der kann man dann, klar, wenn man das Abonnement hat oder so, aber halt auch RAW fotografieren oder wenn man jetzt bei Apple schaut beispielsweise, dass da die Pro-Modelle auch mittlerweile so einen eigenen RAW-Modus haben oder bei der fernöstlichen Konkurrenz. Also es gibt immer mehr Hersteller, die wirklich diese Thematik aufnehmen und sich damit auseinandersetzen, welche Wünsche sowohl im Fotobereich als auch im Videobereich, und das ist ja auch eine sehr interessante Entwicklung, dass ja so viele professionelle Funktionen aus dem Videobereich dann, also tatsächlich im Videobereich irgendwie als erstes kommen. Also wenn wir uns jetzt angucken, dass es da mittlerweile ja die Möglichkeit gibt, irgendwie so ja RAW-Videoformate aufzunehmen. Ich glaube, das war tatsächlich ein bisschen vor den RAW-Fotos bei manchen Herstellern. Es hat sich aber auch zeitgleich mit veröffentlicht. Es ist halt wirklich eine rasante Entwicklung, die wir die letzten Jahre gesehen haben. Aber da hast du, Markus, dazu ja auch, glaube ich, noch zwei, drei Punkte aufgeschrieben gehabt, über die wir auch noch reden wollten.
Genau, über die Dinge, die das Smartphone eigentlich im Hintergrund abnimmt, was man jetzt so im ersten Blick überhaupt nicht merkt. Es gibt da ein Beispiel, das nennt sich Semantic Rendering. Und das ist eigentlich genau das, dass das Smartphone das Denken für den Fotografen, nenne ich es jetzt mal, abnimmt. Das heißt, die Kamera erkennt das Motiv, was fotografiert werden soll, interpretiert das und dementsprechend entsteht schon eine Bearbeitung. Also das Bild, was dann am Ende rauskommt, ist nicht wie jetzt im RAW-Format als Ursprung, sondern es ist schon komplett einmal die Bearbeitung drüber gelaufen. Also ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel ein Sonnenuntergang. da werden die hellen Bereiche des Bildes werden abgedunkelt und die dunklen Bereiche aufgehellt. Es wird nachgeschärft. Es kann in solchen Bereichen auf jeden Fall ein Vorteil sein, aber schränkt zum Beispiel in den Porträtbildern, also Menschenfotografie, auch ein, weil man vielleicht Dinge drüber laufen oder dass das Smartphone Dinge drüber laufen lässt, die man überhaupt nicht haben möchte. Es gibt da so Sachen wie Glättung der Haut, Pickelretusche, Anpassung der Strukturen, also wenn wir von Tristan ein Bild machen, dass die Cheekbones dann einfach noch ein bisschen mehr hervorgehoben werden.
Ein treffendes Beispiel dafür.
Genau, es sind, also wie gesagt, das sind Dinge, die dem Benutzer das Ganze erleichtern sollen. Also für den Otto-Normalverbraucher auf jeden Fall ein großer Vorteil. Aber ich denke, für Fotografen, die wirklich mit dem Bild etwas ausdrücken möchten, das Bild gestalten möchten, schränkt das auf jeden Fall sehr in der Freiheit ein.
Ja, aber das ist eigentlich ein interessantes Thema, weil da kann man sich schon fast die philosophische Frage stellen, wer überhaupt noch der Fotograf beim Smartphone ist, das Handy selbst, also das Smartphone selber oder die Person, die den Knopf betätigt, weil im Endeffekt das Smartphone eigentlich alles ja selbstständig übernimmt und mit Hilfe von Deep Learning und dem KI und so weiter das Bild immer weiter optimiert. Klar, damit man diesen begrenzten ja technischen Faktoren, die das Smartphone halt bietet, kleiner Sensor, kleine Optik und generell halt, man hat ja sehr, sehr wenig Platz und das muss dann irgendwo halt mit Software kompensiert werden, damit man zu Formaten kommt, die heutzutage ja auch ansehnlich sind. Aber wenn wir auch ehrlich sind, das sieht man voll oft in Umfragen, die so ein bisschen anonymisiert wurden, wenn man Bilder aus der Kamera mit Bildern aus dem Smartphone vergleicht, dass es für die meisten Menschen, die sich vielleicht noch nie so großartig mit dem Thema Fotografie auseinandergesetzt haben, sehr, sehr schwierig ist, das überhaupt auseinanderzuhalten, weil man so sehr auch schon an diesen Look des Smartphones gewöhnt ist, dass teilweise ein Bild mit der Kamera irgendwie komisch wirkt, weil man das gar nicht mehr gewöhnt ist, dass, keine Ahnung, das Gesicht nicht vollständig weich gezeichnet ist, sondern dass es da auch ein paar Pickel gibt oder ein paar Unebenheiten und so weiter. So halt einfach wie die Natur ist.
Es geht quasi schon ein Snapchat- oder Instagram-Filter.
Genau.
Geht dann auch schon in den Smartphone-Bildern selbst drüber, was klar, Bilder machen ist immer ein Ausschnitt der Wirklichkeit, den der Fotograf in dem Moment versucht darzustellen. Aber es ist einfach nochmal, ich habe ja noch ein Beispiel, automatische Verzerrungskorrekturen, zum Beispiel von Bildern, von Texten oder von Bildern, die im Weitwinkel aufgenommen wurden. Das ist dann letztendlich schon krass verändert, wo man sich dann fragen kann, okay, hat das noch so viel damit zu tun, wo ich dann wirklich an dem Ort war oder mit der Person, die ich dann letztendlich fotografiert habe.
Ja, wenn man sich dann noch überlegt, dass das Smartphone praktisch schon einen Filter über, also bleiben wir mal beim Beispiel Model oder so, man macht ein Bild von jemandem und das Smartphone korrigiert bereits schon viele Dinge und dann möchte man es auf Snapchat, Instagram oder sonst wo posten, verschicken und dann packt man nochmal einen Filter drüber, der praktisch nochmal eine Stufe auf das Bild draufsetzt, um dann praktisch irgendwann Haut zu haben, die derart porzellanhaft aussieht, dass man überhaupt keine Struktur mehr erkennen kann.
Dann hätte man es auch 3D rendern
können. Genau, weil man da hätte man es dann auch einfach gleich irgendwie künstlich erzeugen können, ohne dass man noch eine echte Vorlage nimmt. Aber ich denke mal, ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Es ist einfach schwierig für jemanden, der, oder gerade für uns drei oder auch generell für andere Fotografen, vielleicht da einen Punkt zu finden, wo wir sagen, ja, das ist nützlich. Klar, natürlich möchte jeder schöne Fotos haben und diese Funktion im Smartphone vereinfachen ist auch sehr vielen. Aber um wirklich kreativ damit zu werden, schränken die Funktionen auch auf der einen Seite halt wieder ein, wenn man sie eben nicht manuell irgendwie steuern kann. Also ist es gar kein Problem, wenn wir manuell sagen können, okay, lass die Korrektur weg, brauche ich nicht. Aber wenn das Smartphone das trotzdem macht, egal ob du jetzt ein RAW-Format hast oder nicht, oder dann bringt es letztlich auch keine Struktur mehr in der Haut oder sowas zurück.
Das stimmt.
Und das ist halt auch sehr,
das ist halt dieser grundlegende Aspekt, wie hoch ist der ästhetische Anspruch beim Fotografen oder bei demjenigen, der irgendwas ausdrücken möchte. Reicht es dir vollkommen, dass du dein Handy mitnimmst, draußen mitnimmst und ein Bild machst, um eine Erinnerung zu speichern, was ja eigentlich grundsätzlich der Kerngedanke eines Bildes ist, also Erinnerung speichern oder irgendwas auszudrücken, was du in Worte nicht fassen kannst. Oder möchtest du wirklich mit manuellen Einstellungen, mit deinem eigenen Wissen, mit deinen eigenen Fähigkeiten irgendwas verändern am Bild, um irgendwas auszudrücken oder irgendwas darzustellen? Das ist halt immer so die Sache. Und ja, für die meisten von euch wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ihr halt, ja, ich würde mal davon ausgehen, dass die meisten ihr Smartphone benutzen und auch der Kostenfaktor eben nicht nochmal 1.000 Euro für eine Kamera zusätzlich ausgeben und sich das Ganze rumgeschleppe mit Sparen und alles. Aber ja.
Man kann da aber auch einen Vorteil drin sehen, in die Fotografie einzusteigen. Man hat ja durch diese künstliche Intelligenzen und sowas, es führt schon mal so ein bisschen in die Richtung hin, wie kann denn ein gutes oder soll denn ein gutes Bild aussehen? Und damit verbunden ist dann auch natürlich das Erfolgsgefühl, was man dann hat. Wenn man, sag ich mal, die ganzen Systeme ausschaltet und macht dann halt ein Bild und man achtet nicht auf Composing, auf Linienführung und sowas und dann sieht's halt kacke aus und das ist dann natürlich nichts, wo man dann sagt, okay, geil,
ja,
die Motivation ist da, jetzt noch weiterzugehen, um mir, wie du sagst, eine teure Kamera noch zusätzlich zu kaufen, wo dann mehr Möglichkeiten sind, weil wofür?
Also praktisch als guten Einstieg in das generelle Fotografieren, um vielleicht auch erstmal den Blick zu schärfen, weil letztlich muss man ja sagen, dass das Foto als solches wird ja eigentlich vom Fotografen gemacht, also sowohl bei der normalen als auch jetzt beim Smartphone letztlich. Das Foto macht das Handy ja auch nicht vom selber, man muss ja immer noch den Knopf drücken, aber wie das Foto aussieht, hat ja letztlich nicht wirklich was mit der Hardware zu tun, sondern eigentlich viel mehr damit, wie der Fotograf funktioniert und wie er das Bild auch sieht, wenn du den Blick dafür nicht hast, dass du schöne Kompositionen arrangieren kannst oder nicht weißt, wie und wo man eventuell ganz gut vielleicht den Fokus setzen kann und so weiter, dann bringt dir all die Technik auch im Smartphone nichts, wenn die Grundvoraussetzung nicht stimmt.
Das ist ein bisschen wie Autofahren,
jetzt wo ja,
du so drüber
ja,
erzählst, ja. Du es kannst ist, die ganzen Spurhalteassistenten ja, haben, aber
automatisch, wenn du, alles Mögliche, ja.
Sag ich mal, betrunken bist oder einfach ein schlechter Autofahrer, dann ist dein Fahrstil trotzdem nicht gut. Ne?
Das ist richtig.
Genau, ja. Bis zu dem Punkt, wo dann...
Es sei denn, du machst es auf einer alltäglichen Basis und gewöhnst dich immer daran, betrunken zu fahren. Aber das macht ja keiner von uns, deswegen lassen wir das jetzt
aus. Das weiß keiner von euch, aber Christian ist hier so der Alkoholiker, also der unser ganzes Büro stinkt wieder nach einer Alkoholfahne.
Ja, besoffen hingefahren, ja.
Stimmt, du bist der Einzige, der betrunken gut Auto fahren
kann. Und Fotos machen kann.
Und
wenn wir schon dabei sind. Ich kann
betrunken
Fotos machen.
Ja. Ja.
Das ist jetzt aber das ist eine ganz besondere Kreativleistung an der Stelle, ja.
Ich wollte gerade sagen, wir blenden hier den Untertitel Satire ein, aber
das ist ja keine Satire.
Ja. Nee, es wird im Podcast schwer, das einzubinden.
Okay, machen wir Ironie jetzt Schluss für all diejenigen, die den Part dazwischen und nicht verstanden haben. Genau, wir wollten bei dem ursprünglichen Thema bleiben, dass letztlich der Blick des Fotografen einfach dafür sorgt, dass man ein gutes Foto macht. Und solange wir nicht bei dem Punkt sind, um bei dem Beispiel bei dir mit dem Autofahren zu bleiben, dass das Auto selber fährt, sprich die Kamera einfach selber merkt, ey, das ist ein cooler Moment, ich mache einfach mal ein Foto davon, ob der das jetzt will oder nicht. Ja,
dann möchte ich nicht in die Mediathek gucken.
Genau, dann kommen wir auch tatsächlich noch nicht so schnell
dorthin. Aktfotografie, Hauptgruppe bei Markus.
Ja.
Das ist der größte Ordner. Ja. Ich finde tatsächlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist ja, gerade durch Smartphones ist ja diese Schwelle sehr gering, dass man überhaupt mit diesem Thema in Berührung kommt. Weil du hast ein Smartphone, du hast ein Handy, was eine Kamera hat. Und da irgendwie früher oder später mal ein Foto zu machen, hat jeder irgendwie mal gemacht so. Und dann gibt's halt, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich viele Leute einfach nochmal ein paar mehr Gedanken machen. Oh, das Bild sieht vielleicht doch nicht so gut aus. Ich könnte vielleicht beim nächsten Mal noch was verändern. Und das hast du bei der Kamera zum Beispiel, also bei der Kamera, von der wir jetzt reden, hast du das eben nicht, weil du dir erstmal diese Kamera beschaffen musst. Und das kannst du nicht machen, wenn du davor keine, also
du
wenn
du davor nicht mal einen Berührungspunkt hattest. Einarbeiten, was richtig, die ganzen genau. Knöpfe, Regler und Schalter überhaupt machen.
Wobei, jetzt kommt mein Totschlagargument. Was mache ich mit einer DSLR-Kamera und ich stelle die auf Automatikmodus?
Vielen Dank fürs Zuhören.
was hat das eigentlich im Endeffekt noch für eine Daseinsberechtigung im Vergleich zum Smartphone? Ja, weil der Vollautomatikmodus, genau, da sind wir dann wirklich einfach nur noch auf die Hardware limitiert, weil wir haben beide Faktoren dann komplett ausgestochen. Aber
ja, das verstehe ich dann tatsächlich nicht.
Ja, genau, fällt mir auch sehr, sehr schwer.
Ja, ich glaube aber viele, die sich auch eine Kamera holen, machen das einfach auch für das Feeling, für dieses Gefühl und dann trotzdem.
Um dann so ein cooles Spiegelbild zu machen mit einer DSLR-Kamera vom Spiegel und dem Blitz draußen.
Ja, zum Beispiel. Oder das sind halt so die Anfänge, weißt du, bei mir war es der Anfang, dass ich mit Markus auf einem Berg stand und einen Sonnenaufgang fotografiert habe, der total scheiße aussah auf meiner Kamera, aber.
Wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt, hört die letzte Folge. Genau.
Aber es ist halt. So, das machen halt viele aus dem Gefühl heraus und benutzen aber trotzdem dann diese Limitierung des Smartphones Automatik oder was ja mittlerweile jetzt auch mit künstlicher, manueller Einstellung geht. Aber
Aber kaufst du dir wirklich eine Spiegelreflexkamera oder eine spiegellose Kamera, um einfach nur das Feeling zu haben, diese Kamera in der Hand zu halten?
Teilweise schon.
Da muss ich an einen Kollegen von uns denken, der sich die Kamera gekauft hat, um das Feeling zu haben. Weil ich wusste, wohin mit dem
Geld. Falls du das hörst, weißt du genau. Bist gemeint.
Und ja, aber teilweise ist ja auch dieser Grundgedanke verankert, dass man einfach mit der Kamera bessere Bilder macht. Weil ich glaube, das
Argument ist das heute noch so? Nein. Ist das wirklich noch so? Weil das glaube ich nicht.
Da habe ich nämlich ein lebendes Gegenbeispiel dafür, nämlich meine Mutter. Der kann sich die teuerste Kamera der Welt hin. Ich kann ihr mein Handy geben, ja, mit Bildstabilisierung und allem. Die kriegst trotzdem hin, unscharfes Bild zu machen, wo die Hälfte abgeschnitten ist.
Also, oder ein Finger hinten auf der Linse oder sowas.
Ich glaube, viele von euch kennen das Phänomen. Deswegen, ich bin der Meinung, dass mehr Geld ausgeben für eine Kamera nicht automatisch heißt, es sind bessere Bilder.
Ja, das auf gar keinen Fall.
Mit Handys kannst
du. Technisch gesagt, aber du hast halt eine andere, ne? Technische Komponente, die noch dazu
steht. Bei der Kamera, oder? Auf die Kamera bezogen, mit dem mehr Geld ausgeben. Ja. Weil beim Smartphone würde ich eher andersrum argumentieren.
Ja, da kommt es halt eher darauf an, was noch für andere Funktionen verbaut sind, die halt
Geld kosten. Welcher
Hersteller, genau. Und wie viel du für den Namen
bezahlst. Philosophische Frage.
Ja, aber grundsätzlich ist so, das ist dieser Grundgedanke, den, glaube ich, viele verankert haben. Ich hole mir eine Kamera, um bessere Bilder zu machen. So. Ja. Aber eigentlich liegt das natürlich auch gerade in der heutigen Zeit, weil wir jetzt drüber sprechen, weil schon das Smartphone ein sehr großer Konkurrent der Kamera ist. Liegt es halt eher doch, wie man so schön sagt, am Fotografen und an demjenigen, der hinter der Kamera steht und das halt eben draus macht. Ja, aber weil du jetzt gerade schon diese technischen und hardware-mäßigen Komponenten und Aspekte jetzt genannt hast, was mir zum Beispiel einfällt, ist, dass man bei den Handys, im Gegensatz zu vielen Kameras, nicht zu allen, aber zu vielen, zum Beispiel kein Klappdisplay hat. Was machst du jetzt, wenn du aus dem vom Boden aus fotografierst und du willst gleichzeitig drauf gucken? Das ist halt dann auch wieder
ein Spiegel nehmen,
genau, kannst du machen, du kannst dich hinlegen, aber was ist, wenn der
Boden dreckig ist? Ich kenne dann ganz viele Leute, die mit ihrem Smartphone dann sich in den Dreck hineinlegen.
Das ist dann körperlicher Einsatz, das machen wir bei Photolab Fulda übrigens auch.
Dass wir kein Smartphone haben und ein Klappdisplay. Wir legen uns trotzdem in den Dreck.
Trotzdem legen wir uns in den Dreck.
Alles nur für euch. Aber das stimmt, ich sehe es nämlich auch so, die Form eines Smartphones ist, finde ich, nicht, also
nicht geeignet.
Nee, für Fotografieren nicht geeignet. Es ist nicht so griffig. Bei unseren Kameras, bei meiner ist es, ich weiß nicht, bei eurer, habe ich diese so einen Einlass für die Finger. Dass ich so eine Vertiefung, dass ich so einen quasi einen
Griff ähnlich hab. Auch bei mir,
genau.
Ja, zumindest
das gummiert, ein dickeres auch, Teil, genau, einfach besser halten kann und wie du sagst, mit dem Klappdisplay und du kannst es, klar, es gibt Stative für iPhones, aber ich finde, es ist im meisten Fällen, wenn wir das mal ausprobiert haben, jetzt nicht so stabil und einfach praktikabel wie mit einer Kamera auf dem Stativ.
Es gibt schon gute Gimbals, aber ist dann auch wieder eine Preisfrage und dann, wenn man damit anfängt, kann man eigentlich auch fast schon drüber nachdenken. Also wenn man sich wirklich über einen Gimbal fürs iPhone, was sehr teuer ist, Gedanken macht, dann ist der Gedanke zu einer herkömmlichen Kamera für Film oder Fotografie auch nicht so
abwegig. Das iPhone hat ja schon eine super Bildstabilisierung.
Ja, also du davon kannst abgesehen, ja auch schon out of the hand, also um jetzt auch die Nicht-iPhone- Besitzer hier Handys, abzuholen. Natürlich gibt es auch bei weitem Hersteller, die das genauso gut oder auch besser tatsächlich machen.
Besser als
aber, ja, selbstverständlich. Also wir aus diesem Zeitalter. Also
jeder, der Lorenzo kennt, der wird sich jetzt totlachen.
Was erzählt er denn von Schaumann?
Um nur realistisch zu bleiben, aber aus dem Zeitalter, dass wir, was kameratechnisch da angeht, nur einen Platz hier haben, schwierig. Mittlerweile nimmt sich's auch von Hersteller zu Hersteller gar nicht mehr so viel. Es ist dann eher eine Sache von, wo gefallen mir die Farben besser.
Ich denke, jeder hat dann auch so seine Spezifikation.
Genau, jeder hat auch so seine Präferenz. Was findet er gut? Was gefällt ihm? Ich bin halt einfach gar kein Fan von diesen punchy Farben bei Samsung und vielen fernöstlichen Herstellern. Ich mag das einfach nicht. Ich möchte gerne ein Foto haben, das noch zumindest von der Farbpalette her halbwegs der Realität entspricht und nicht irgendwie vollkommen die Wiese in ein Grün abdriftet, das aussieht, wie als hätte man da einen Alien geschlachtet. Aber das ist das ist jetzt sehr überspitzt formuliert, aber das ist einfach Geschmackssache. Genau, einfach eine Geschmackssache. Ja. Und das sieht man auch immer in diesen unabhängigen Umfragen, die irgendwie große YouTuber oder sowas dann auf Twitter, YouTube, Instagram und so weiter machen, wo sie dann immer sagen, ich habe hier blind ein Foto gemacht und Hersteller A, Hersteller B, welches Foto gefällt euch besser? Und da merkt man, dass so viele Leute gar nicht mehr dazu in der Lage sind, das überhaupt zu unterscheiden, weil die Bilder zwischen den Smartphones so ähnlich aussehen, also marginale Geschichten, selbst wenn ich mich versuche, darauf zu konzentrieren, okay, welches Bild hat die besseren Farben und was weiß ich, findest du bei dem anderen dann immer irgendwie was, wo du sagst, okay, das hat der Hersteller besser gemacht und das ist halt schwierig. Aber wenn du das bei einer Spiegelreflexkamera zu einer normalen Smartphone-Kamera machst und das miteinander vergleichst und zumindest fotografisch gesehen irgendwie einen Blick dafür hast, wirst du wahrscheinlich sehr schnell immer sagen können, ja, also zumindest bei Bokeh-Aufnahmen oder sowas, das ist eindeutig von einer Spiegelreflexkamera und das kommt vom Smartphone, weil es halt künstlich da reingerendert wurde und wir irgendwelche Haare haben, die dann noch
halb verschwommen,
halb verschwommen sind. Aber ich finde, es gab auf jeden Fall eine krasse Entwicklung der Smartphones, was sie alles können, aber es ist immer noch daran limitiert, dass diese digitalen Einstellungen digital bleiben. Das heißt, ein Zoom zum Beispiel, den wir mit unseren Kameras optisch durch die Objektive erreichen, das funktioniert mit einem Smartphone einfach nicht. Wir haben enorme Qualitätsverluste.
Also wir haben 5- bis 10-fach optisch schon mit Linsen, aber halt nicht.
Aber nicht vergleichbar mit einem 200er oder 1000er Objektiv. Das
ist auch gar nicht machbar.
Wenn du jetzt schon die Tiefenschärfe angesprochen hast.
Diesmal richtig ausgesprochen.
Genau, immer mal den Verdreher mit
schiefen Terfe.
Jetzt
hast du es wieder. Achtung.
Da du das gerade angesprochen hast. Das ist ja, wie du sagst, auch digital. Und da sind einfach auch noch die Probleme. Klar, man kann es mittlerweile sogar auch im Nachhinein noch steuern und bearbeiten beim Smartphone und sagen, okay, ich möchte die Schärfe ein paar Zentimeter weiter vorne oder weiter hinten haben.
Was erstmal mindblown ist, so für normale Fotografen. Das ist unglaublich, dass wir im Nachhinein immer noch bestimmen können.
Weil es analog nicht möglich
ist. Genau, weil es analog einfach gar nicht machbar ist und schon beeindruckend, ja.
Aber die Grenze ist dann auch wieder bei kleinen Objekten. So, du kannst mit zwei kleinen Objekten kannst du auf gut Glück immer versuchen zu tippen, bis du mal, die Schneide von einem Messer oder die Spitze erwischst. Und da dann kannst du immer noch nicht so gut steuern, wo geht's jetzt noch ein bisschen nach hinten oder ein bisschen nach vorne. So, das ist einfach aus aktueller Sicht noch nicht möglich.
Also dann praktisch auch noch zusätzlich dazu die Limitierung, dass wir verschiedene Linsen ja frei wählen können bei der normalen Kamera.
Richtig, genau, du kannst dein Equipment komplett austauschen. Ja,
eben. Und beim Smartphone jetzt, soweit mir bekannt, weiß ich nicht, ich glaube 8 Linsenelemente oder sowas, was glaube ich von maximal bei irgendeinem Hersteller gesehen ist. Da hat man auch noch so unendliche Spielereien wie irgendwelche Spektralkameras, so was weiß ich was.
Du meinst jetzt diese Aufsätze vorne dran?
Nee, ich meine tatsächlich in einem Smartphone, wo irgendwelche Spektralkameras oder Fischaugenobjektive fest verbaut sind, also wo du einfach 6 verschiedene Linsen hast und damit der Hersteller versucht ein bisschen so dieses Feeling von, ich trage hier eine richtige Kamera mit mir rum und kann einfach wechseln. Das ist zwar schon nice, aber grundsätzlich sind wir halt dann darauf beschränkt.
Richtig,
ja. Was aber ja nicht negativ sein muss, weil man kann es ja auch, um das jetzt mal umzudrehen, dieses Argument als bewusste kreative Einschränkung betrachten. Dass man sagt, ich nutze das Smartphone, um damit Bilder zu machen, die ich einfach aus technischer Gegebenheit nicht anders machen kann. Und dann macht man sich automatisch wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen Fotografie-addicted ist, dann mehr Gedanken, wie kriege ich jetzt das Foto, das ich im Kopf habe, mit meinem Smartphone so hin?
Das ist ja sehr ähnlich wie in der Gastronomie jetzt ein Restaurant, das zum Beispiel 40 Gerichte anbietet oder 5 richtig gute, so in dem Sinne. Ne? Da, ja.
Aber ein Vorteil, der mir für Smartphones einfällt, ist auf jeden Fall bezogen auf dein wunderschönes Zitat, dass die Kamera, die man dabei hat, ist die beste. Man hat nicht nur die Kamera dabei, sondern man hat auch gleich automatisch die Bilder immer bei sich. Das ist nicht so dieses ewige von der Speicherkarte auf den Computer ziehen, vom Computer dann aufs Handy bringen, sondern man hat es direkt drauf in der Fotomediathek, man kann es direkt teilen, entweder physisch Freunden zeigen oder auch digital auf sozialen Netzwerken hochladen. Das würde mir tatsächlich bei einer Kamera fehlen, klar, dann entfällt dieser Schritt der Bearbeitung, aber dass man das irgendwie direkt dann auch gleich dahin kriegt, wo man es dann vielleicht haben möchte.
Ja, man sieht das auch bei einigen Herstellern, ich glaube Fuji und noch 1-2 weitere Hersteller, die versuchen ja auch immer so eine Gesamtexperience zu kreieren mit ihrer Cam, dass du ein Foto machst und dann hast du einfach eine App, also klar, die gibt es von den anderen Herstellern auch, aber wenn ich ehrlich bin, die Apps bisher jetzt auch bei Sony oder bei Canon und so weiter, ja, wenn man sehr viel Glück hat, funktioniert das mal für 5 Minuten ganz gut und danach schmiert es ab, aber man kann das schon benutzen, aber ich würde es halt keinen empfehlen. Also da ist, glaube ich, Speicherkarte kurz in den Rechner, alle Bilder rüber kopieren, wirklich so viel schneller und ohne großen Stress verbunden. Aber um bei dem Beispiel von Fuji zu bleiben, die haben das relativ smart eigentlich gelöst, weil die speziell für die Fotografen, die unterwegs sind und einfach einen schnellen Snapshot machen wollen, haben die in ihrer Kamera gewisse Filter, die du einfach direkt gleich anwenden kannst, die schon ziemlich, ziemlich gut aussehen, weil sie da Filter benutzen, die sie an analoge Fotografie und an diesen Style und also einfach so Street Photography, das ist richtig, richtig gut mit diesen Kameras umzusetzen. Du wendest den Effekt direkt auf der Kamera an, hast dann praktisch das fertige Bild in der Kamera, die App auf deinem Smartphone und sagst dann einfach, okay, schick mir das rüber und dann ist das Bild auch auf deinem Handy. Und diesen Workflow, den müsste man immer besser gestalten oder beziehungsweise je mehr neue Kameras rauskommen, desto eher sieht man auch, dass sich Hersteller jetzt in dieses Gebiet hervorwagen und man auch wirklich merkt, die haben da Interesse daran, dass man das mit dem Smartphone kombiniert, weil man eben diese Vorteile des Smartphones auch benutzen kann. Ich meine,
Lightroom auf der Kamera.
Genau, Lightroom auf der Kamera oder
gibt's ja.
Ja, eben oder allein die pure Anzeigequalität, der Bildschirm jedes Smartphones ist wahrscheinlich besser wie der Bildschirm, der eingebaut ist in der Kamera. Und wenn du da irgendwie ein Bild beurteilen willst, das du gemacht hast, ist das schon sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn wir ehrlich sind, selbst wenn wir jetzt Fotos machen, die auf unserem Rechner uns angucken oder auf der Cam bearbeiten, landen die letztlich auch auf Instagram oder auf unserer Webseite, wo die meisten Leute dann mit ihrem Smartphone sich das Bild anschauen. Und was gibt's denn als bessere Bildkontrolle, wie wenn du dir das Bild, das du gerade mit deiner Kamera gemacht hast, einfach gleich auf deinem Handy ansiehst, dann weißt du ja sofort, okay, das sieht auf einem Handy nicht gut aus, weil es muss einfach groß und breit irgendwie auf einem Bildschirm wirken. Das ist schon echt, echt nice, wenn man sich die Entwicklung anguckt, dass sich versucht wird, da auch anzunähern ein Stück weit, aber halt auch immer noch diesen Punkt zu bringen, dass man frei wählen kann bei den Kameras, wie das Bild wirklich aussehen soll.
Ich denke auch, dass sich eben beide Seiten irgendwann in der Mitte treffen werden. Also irgendwann können wir halt mit unseren Kameras telefonieren und Navigationsgeräte und so ansteuern, genau. Nee, aber hast schon recht, also dass sich das irgendwie so ein bisschen voneinander abguckt und ein bisschen dazulernt und sich irgendwann so ein bisschen annähert, das ist, denke ich, auch ein weiterer Punkt. Genau, diese Komfortabilität, die du eben angesprochen hast,
sehe ich auch. An der Stelle können wir auch einfach mal den Aufruf starten, dass ihr Zuhörer eure Meinung uns einfach nochmal, wie Tristan am Anfang gesagt hat, in die Kommentare bei Instagram oder unter dem Podcast schreibt.
Sehr gerne, ja. Ihr könnt ja gerne irgendwie noch einen Hashtag da dran fügen, dass ihr jetzt, ihr seid der Smartphone, Team Smartphone und Team DSLR oder Kamera oder generell so. Ja. Wollte ich nicht unterbrechen, was wolltest du sagen, Lorenzo?
Ich habe dich eigentlich unterbrochen.
Ja, perfekt. Was ich noch machen? Nein. Ich wollte nur noch mal diesen Aspekt der, des Komforts ansprechen, also dass im Prinzip, auch so das Thema mit dem Akku. Ich habe gerade überlegt, ich war letztes Jahr zum Beispiel im Urlaub, wenn du jetzt den ganzen Tag irgendwie mit dem Handy fotografierst, was natürlich sehr praktisch ist und schnell funktioniert und du kannst es direkt anschauen, was du alles gerade schon genannt hast, dann ist am Abend irgendwie, wenn du dann nochmal irgendwie essen gehen möchtest, so dein Akku gefühlt leer und wenn du jetzt im besten Fall keine Powerbank dabei hast, dann ist es vielleicht sinnvoller, das Ganze in dem Aspekt her, von dem Gesichtspunkt aus, zu trennen, dass du einfach sagst, okay, die Bilder, die ich mache oder wenn ich halt wirklich aktiv fotografiere, mache ich nur auf der Kamera, weil eben ich zum Beispiel die Möglichkeit habe, meinen Akku zu wechseln oder nachzurüsten oder so oder einen größeren Akku zu kaufen, einen Batteriegriff dran zu bauen oder sowas. Das würde mir jetzt gerade nochmal einfallen aus dieser Travel- oder Reise-Geschichte heraus.
Das Smartphone ist ja dann ja letztendlich so gesehen Multitalent.
Das ist ein Allrounder, genau, richtig, ja.
Aber das ist ja vielleicht für uns da können wir ja positiv in die Zukunft schauen und sagen, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass das Handy dann irgendwann so weit ist, dass wir keine Fotografen mehr brauchen. Weil sonst wäre es ja dann auch letztendlich kein Handy mehr, sondern eine Kamera.
Ja.
Und dann brauchen wir wieder Fotografen. Also vielleicht.
Der Kreis schließt sich.
Ja, was auch eigentlich als Resümee gut herleitet, weil wir im Endeffekt sagen können, dass wir auf jeden Fall noch längere Zeit bei unseren guten Kameras bleiben werden und nicht so schnell auf die Smartphone-Fotografie umsteigen.
Ein paar absehbare Jahre auf jeden Fall, ja.
Genau, aber wir natürlich auch gespannt sind, was in dem Bereich noch passiert und wir, denke ich mal, auf jeden Fall auch alle drei sagen würden, dass in den nächsten Jahren da nochmal deutlich Innovationen reingesteckt wird und wir vor allen Dingen auch als Fotografen ist auch immer einfacher gemacht bekommen, weil wir uns um viele Dinge, die wahrscheinlich jetzt noch für uns noch sehr manuell sind, sehr, sehr anstrengend irgendwie einzustellen, halt immer besser werden, auch bei den normalen Kameras, die wir kaufen, aber eben trotzdem einfach noch dieses System so individuell nutzen, wie wir es jetzt auch aktuell tun.
Ja, wie du schon sagst, man kann ja aktuell auch eine sehr große Tendenz sehen, sowohl im Produktionsbereich als auch im Dienstleistungsbereich, dass wir jetzt sagen können, Firmen und Hersteller beschränken sich auch teilweise oder produzieren auch wirklich für diesen Smartphone-Bereich an Equipment, also Gimbals, sonst was, irgendwelche Aufstecklinsen oder so, dass man da schon draus sagen kann, dass es auf jeden Fall irgendwas in der Zukunft, also eine tragende Rolle in der Zukunft haben wird. Auch was in der Community was die Community angeht, was diesen Community-Bereich betrifft. Es gibt immer und immer mehr Influencer, Social-Media-Leute, die halt tatsächlich, wie du es auch gerade vorhin schon gesagt hast, ihren kreativen Bereich wirklich eingrenzen auf das Smartphone und sagen, ich versuche meine Kreativität, das, was ich ausdrücken möchte, nur auf das Smartphone zu beschränken. Da fällt mir jetzt gerade Jordi Qualitich ein, die dann halt wirklich mit dem Smartphone hergehen und angefangen von irgendwelchen Imagefilmen oder Produktfilmen, Produktbildern oder irgendwelchen kreativen Sachen hergehen und das auch wirklich gut umsetzen und zeigen, dass es funktioniert und dass es in Zukunft auch weiterhin funktionieren wird. Was natürlich interessant ist, was man mit dem Smartphone auch machen kann, zum Beispiel, was gerade einfällt, dass natürlich in der Folge Tipps mit der Smartphone-Fotografie ein Kernaspekt sein wird, dass man zum Beispiel auch Sachen machen kann mit dem Smartphone, die mit der Kamera vielleicht gar nicht möglich sind. Du kannst Weitwinkel antäuschen mit dem Panorama-Effekt. Du kannst dein Handy horizontal kippen und vertikal schwenken, sodass du halt einen kompletten Fisheye-Look hast, den du mit deinem Objektiv, das du zwar netterweise austauschen kannst durch ein anderes, dafür Geld bezahlen musst, aber das du vielleicht mit deinem 24 mm gar nicht erreichen kannst. Also mir fällt gerade das Bild ein von der Frau, die von dem der Schatten wird von ihr sozusagen fotografiert, in dem Panorama-Effekt, dass sie in dem einen Moment die Flügel anhat und im Schatten die Flügel zu sehen sind, dann wird hochgeschwenkt und die Frau hat keine Flügel mehr, dass so diese zweischneidige Sache damit gut auch abgebildet werden kann. Das kennen bestimmt viele von euch, dieses Bild ist ziemlich viral gegangen, auch mit Reels, mit Tutorials und so. Und dass man da einfach so einen kleinen Zukunftstrend herauskristallisieren kann, dass es sich auch wirklich schwer auf das Handy konzentrieren wird. Und
Wir sind ja auch mit der Zeit gegangen, da können wir an der Stelle auch nochmal Werbung machen für unser Gin B-Roll.
Richtig, das ist nämlich auch
Reel, was wir 100% mit dem Smartphone gemacht haben, beziehungsweise 99% das statische Produktbild war dann letztendlich doch mit der Kamera. Aber
jetzt hätten wir gerade fragen können, ist es mit der Kamera entstanden oder auch mit dem Smartphone?
Was würdet ihr sagen? Wäre interessant,
geflunkert genau. Oder nicht?
Ja, wäre interessant zu wissen.
Könnt ihr mal gerne reinschreiben, wir haben es ja jetzt nicht
was
gesagt.
Was denkt ihr denn? Aufmerksamkeitsspanne von 7 Sekunden, genau. Das müsste hinkommen.
Ja. Nein, aber auch, dass man da wirklich gut gesehen hat, dass wir mal gesagt haben, okay, wir beschränken uns kreativ wirklich aufs Smartphone und setzen damit halt einfach mal ein komplettes Video eigentlich um. Aber man muss auch sagen, letztlich kommt es auch auf den Content drauf an, den du produzierst. Ich meine, wenn wir für Social Media produzieren, warum den Overkill fahren und eine 4K, 8K-Kamera nutzen und dann richtig
konvertieren und dann
Und dann letztlich als Reel irgendwie auf dem Handy angucken und genau. Das lohnt sich dann eigentlich nicht. Und dasselbe ist wie mit einem Panoramamodus. Wenn du weißt, okay, ich will das nicht ausdrucken, dann nutzt 3 Sekunden die Panorama-Funktion deines Smartphones und stell dich nicht eine halbe Stunde hin und mach liebevoll deine verschiedenen Aufnahmen und geh dann in Photoshop und bau das zusammen. Und es kommt letztlich drauf an, wo man das auch verwenden will. Und ich würde behaupten, dass wir auf jeden Fall auch in der Freizeit oft genug mit dem Smartphone fotografieren, einfach weil wir sagen, okay, das ist jetzt in dem Moment vielleicht eben mal nicht etwas, das man sich riesengroß ausdrucken will oder wo du so viel Effort reinstecken willst in der Bearbeitung, sondern einfach sagst, hey, da brauche ich ein schönes, schnelles Foto und dann ist das Smartphone eigentlich genau die Allzweckwaffe.
Wobei ich finde, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich Panoramabilder mache, so cool die Funktion ist, so irrelevant ist sie dann im Nachhinein für mich. Ich mache zwar ein Panorama, wenn ich zum Beispiel auf dem Berggipfel bin oder so, mache ich ein Panoramabild
und man guckt man sich's wieder an.
Aber genau, wenn ich dann ein Bild dann nutze, richtig, von der Örtlichkeit, ist das irgendwie ein Ausschnitt von der Spitze oder mit einer Blume drin oder irgendwie so, aber so wirklich.
Ja, es gibt halt Panorama. Auch nicht so eine schöne Schnittstelle dafür, das irgendwie online anzuzeigen. Also du hast auf Insta dieses feste Format.
Ich glaube, dass es einfach auch zu viel ist. Also zu viel Information auf einem Bild. Und letztendlich, klar, es ist schön, aber du erlebst es sowieso nicht so, wie es da war. Und du hast keinen Eyecatcher drin, wie zum Beispiel.
Richtig, ja. Du hast halt einen großen Ausschnitt, bist verloren da drin und findest nicht das, was du eigentlich sehen willst.
Und das macht es, glaube ich, so irrelevant.
Das geht mir ähnlich, weil du jetzt gerade gefragt hast. Also ich habe auch schon oft Panoramabilder gemacht, also meistens irgendwo auf einem Berg, weil da natürlich da eine schöne Sicht hast, du willst alles einfangen. Aber im Endeffekt postest du halt nur einen Ausschnitt. Was ich mir halt interessant vorstellen könnte, ist, wenn es halt dafür eine super Möglichkeit geben würde, jetzt abgesehen von Augmented Reality oder Virtual Reality oder so, dass man für den Normalverbraucher irgendwie so eine Anzeige erstellt, jetzt bei Social Media, wo du dann, keine Ahnung, dann weiß ich jetzt nicht, du klickst das Bild an, wenn es ein Panoramabild ist, und dann drehst du dich mit dem Handy und es dreht sich mit. So, das wäre zum Beispiel eine coole Funktion, die Sinn ergeben würde für dieses Bild. Und dann erhöht sich der Nutzen vielleicht auch, weil ich sehe es wie du, ich gucke mir das Panoramabild an, denke im Nachhinein, okay, ich habe es jetzt auf dem Handy, schön zur Erinnerung, ich kann mal zeigen, okay, so sah es komplett im Rundumblick aus, aber im Endeffekt ist es das eben nicht. Und auch auf dem Handy wird es halt eben nur dadurch, dass es eben Panoramabild ist, sehr schmal angezeigt. Du kannst es, musst es vergrößern. Es ist ein gewisser Mehraufwand vorhanden, den du betreiben musst, um irgendwas in dem Bild zu zeigen, weil das Bild einfach so riesig ist. Ja. Aber ja, es ist nice to have. Aber wenn man das gekonnt einsetzt, wie manche Fotografen, kann man natürlich was draus machen. Aber ja, für den 360-Grad-Blick ist es dann eher.
Aber ich glaube auch, jetzt wo du das angesprochen hast, dass das Smartphone in Zukunft für die Content-Produktion im Metaverse oder sowas, wenn wir da bleiben auch wollen, ja wirklich einen entscheidenden Faktor darstellt, weil du zum Beispiel so einen Panorama-Modus oder dann so ein 360-Grad-Bild einfach schnell mit deinem Smartphone machst und du hast dir deine virtuelle Umgebung, wo du warst, konstruiert, setzt dann deine Brille auf und bist dann wieder an diesem Ort und kannst dann genau diese Empfindung genau an dem Ort, wo du dich jetzt befindest, projizieren. Und das ist schon spannend. Aber das führt uns jetzt auch weg vom eigentlichen Smartphone-Thema. Aber ich würde grundsätzlich sagen, das Smartphone, auch die Fotografie, hat ihre Berechtigung, hat ihre Anwendungsbereiche, hat auch ihre Vorteile. Aber auf uns jetzt bezogen und auf die Arbeit, die wir machen, ist uns auf jeden Fall die normale Kamera mit Spiegel oder ohne lieber, weil wir uns kreativer ausleben können, aber durchaus auch das Smartphone hin und wieder mal benutzen, um bewusst uns darauf zu fokussieren, dass wir kreativ einfach eingeschränkter sind, aber das als künstlerischen Ansporn, Herausforderung einfach sehen und es dann auch dementsprechend umsetzen. Und für den Otto-Normalverbraucher können wir auch, glaube ich, zusammenfassen, gibt es nichts Besseres als das Smartphone, weil es einfach alles, wie wir jetzt über die Folge auch erfahren haben, übernimmt und selbstständig regelt und somit sehr, sehr viel Arbeit abgenommen wird, um gute Fotos auch als Laie einfach zu produzieren.
Ja, also im Endeffekt, das
hätte ich schöner nicht sagen
können. Genau, hätte man wahrscheinlich schöner sagen können. Wenn wir uns die Frage nochmal anschauen, wird Fotolab nach diesem Podcast ab sofort nur noch mit Smartphones arbeiten, müssen wir euch leider enttäuschen, das wird erstmal nicht der Fall sein. Wir sind gespannt, was die Zukunft bietet. Also wir haben unseren Blick in ein paar Jahren. Sehen wir uns dann nochmal, hören wir uns dann nochmal, dann können wir nochmal drüber sprechen, aber aktuell würden wir eher sagen, nein.
Und in 3 Jahren sind wir arbeitslos.
In 3 Jahren sind wir dann arbeitslos, genau. aber ihr könnt gerne eure Meinung dazu schreiben, wie ihr das seht, ob ihr auch schon mal Erfahrungen mit Kameras gemacht habt und wie und was ihr mit dem Smartphone alles fotografiert und ob ihr es überhaupt nutzt oder eher nur so der Snapchat-Dude seid in dem Sinne. Ja, also.
Und wenn ihr das Thema auch generell interessant fandet und gerne nochmal irgendwie mehr Input dazu haben wollt, lasst uns wissen. Dann können wir auch gerne nochmal eine zweite Folge dazu aufnehmen und
genau dann sehen wir uns.
Und vergesst nicht, egal wie ihr ein Bild macht, ob das jetzt mit dem Smartphone ist oder mit der Kamera, wenn ihr es wirklich wollt, dann wird das Bild auch gut aussehen.
Das hast du sehr schön zusammengefasst.
Sehr süß.
Okay. Glaubt an euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dahin. Tschüssi.